Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Kennen Sie das? Sie gehen durch Ihre Wohnung. Sie haben alles Mögliche im Kopf. Das Essen, das Sie heute kochen möchten, das Blumengießen, die Wäsche, die Radiosendung, die Sie gleich hören möchten. Da klingelt das Telefon und Sie eilen hin. Und Sie stolpern prompt über die Einkaufstasche, die Sie beim Betreten der Wohnung dort abgestellt und inzwischen vergessen haben. Ups! Sie können sich gerade nochmal an der Kommode abfangen. Nochmal gut gegangen. Hoffentlich. Oder Sie haben immer wieder Ihr Problem mit der Schwelle der Balkontür hinaus auf Ihre Terrasse. Da bleiben Sie gerne mal hängen. Stolperfallen in der Wohnung. Ob ständig oder zufällig hingestellt, gerade mit zunehmendem Alter können zum Beispiel auch ganz einfache Stufen einer Treppe zu Hindernissen werden, wo man dann doch hängen bleibt und eben stolpert und, wenn es schlimm läuft, auch stürzt. Und da kann man sich sehr wehtun, bis hin zu bleibenden Schäden. Da wäre es eigentlich wichtig, dass die Wohnung seniorengerecht gestaltet ist, gerade bei älteren Leuten. Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Was sind eigentlich Stolperfallen und wie kann eine Wohnung so gestaltet sein, dass eben möglichst keine Stolperbarrieren, Stolperfallen da sind? Das kann Sie betreffen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht direkt in Ihrer Situation oder Sie haben Angehörige, wo das es betreffen kann. Und wenn man mal überlegt, es gibt eine Statistik, die sagt, nur 1% der Wohnungen in Deutschland sind wirklich seniorengerecht gestaltet. Und wenn man dann bedenkt, wie viele Seniorinnen und Senioren wir in Deutschland haben, dann kann man da schon mal drüber nachdenken. Haben wir uns gesagt und gesagt, wir machen das zum heutigen Thema. Und jemand, der sich da sehr gut auskennt, ist Susanne Tüll, die ich nun begrüßen darf. Grüß Gott, Frau Tüll.
Guten Morgen.
Sie sind Diplompädagogin und Politwissenschaftlerin, Politologin. Sie sind 49 Jahre alt. Sie sind Gründungsmitglied und Mitarbeiterin in der Landesarbeitsgemeinschaft Wohnberatung in Nordrhein-Westfalen. Und Sie sind auch Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnanpassung. Wohnberatung, Wohnanpassung, Sie sind Wohnberaterin. Wie kommen Sie eigentlich zu einer solchen Thematik?
Eher zufällig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe mich am Anfang meiner Berufstätigkeit mit dem Thema Beratung älterer Menschen beschäftigt, aber so ganz allgemein. Also da ging es nicht speziell um Wohnungen, sondern um alle Fragen des Älterwerdens und Älterseins. Und bin irgendwann auf dieses Thema gestoßen, das war Mitte der 90er Jahre, und fand das sehr interessant und habe mich auf eine Stelle beworben und so habe ich damit angefangen. Das war Mitte der 90er Jahre. Und wieso ich mich mit dem Thema Alter beschäftige, ich glaube, das liegt an meiner Oma. Weil meine Oma habe ich besonders gerne gemocht, habe immer gerne die Geschichten meiner Oma angehört und habe mit ihr gemeinsam viele Geschichten erzählt. Und ich denke, das war eine Motivation, wieso ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt habe und auch in der Richtung studiert habe.
Ich habe ja schon in der Einleitung ein bisschen erzählt, dass man hinfallen kann.
Ja.
Was gibt es denn für Unfälle in der Wohnung?
Und, ja. Also wenn Sie jetzt, Sie beziehen sich ja jetzt auf ältere Menschen. Für ältere Menschen ist die Wohnung leider der Ort, wo am meisten Unfälle passieren. Also rein von den Zahlen her ist es so, dass ein Drittel aller Menschen über 65 Jahre einmal im Jahr einen Unfall hat. Und davon sind, von diesen Unfällen sind 2/3 Stürze. Und von den Stürzen sind wiederum 2/3 solche in der Ebene. Also in der Ebene meint, ich stürze nicht aus der Höhe, sondern ich stürze, weil mir schwindelig wird, weil irgendetwas in der Gegend liegt. Ich fand die Geschichte, die Sie am Anfang erzählt haben, schon sehr eindrücklich und auch so, wie es wirklich ist. So ist ja das richtige Leben. Man stellt was ab, ist mit den Gedanken woanders, dreht sich um und stolpert über das, wobei das ja eher zufällig ist. Schwieriger wird es, wenn da Stolperfallen sind, in Anführungszeichen, die in der Wohnung einfach da sind. Also wie zum Beispiel an der Balkontür, im Badezimmer, innerhalb der Wohnung irgendwelche Schwellen oder Stufen. Das sind alles Dinge, die zu einer Schwierigkeit führen können.
Wie ist es denn mit dem Teppich? Also wir haben einen glatten Boden und dann kommt der Teppichboden. Es sind eigentlich nur ganz wenige Millimeter, vielleicht auch mal ein Zentimeter, flauschiger Teppich, dann vielleicht 2. Ist das auch schon eine Stolperfalle?
Ist es. Das ist ein schwieriges Thema mit den Teppichen, weil im Grunde genommen ist jeder Teppich, der lose liegt, also Sie meinen ja jetzt die lose liegenden, schon auch eine Stolperfalle. Man kann die Situation etwas verbessern, indem man eine Unterlage drunter legt, muss allerdings darauf achten, dass diese Unterlage auch regelmäßig ausgewechselt wird, weil in der Unterlage sammelt sich auch ein bisschen der Schmutz und dann wird diese Unterlage irgendwann, ist sie irgendwann nicht mehr stumpf, sondern wird glatt. Aber natürlich ist jeder Teppich eine potenzielle Gefahr, um daran hängen zu bleiben. Und jeder, der schon mal ein bisschen, also da muss man gar nicht älter sein, sondern einfach, man kann auch jünger sein und ein bisschen müde ist und so die Füße nicht mehr ganz so gut hebt, der merkt, wie leicht man an sowas hängen bleiben kann und dann eben auch stürzen kann.
Sie sagen schon, da ist die Gefahr. Wenn man jetzt sagt, oh, da ist eine Gefahr in meinem Haushalt, dass ich am Teppich stürzen kann, das erschreckt das einen dann? Ist man dann bewusster oder ist man dann eventuell ängstlicher, wenn man auf den Teppich zugeht?
Das weiß ich nicht. Das kommt ein bisschen drauf an. Viele ältere Menschen sagen ja auch, ich kenne den Teppich und ich bin da nie drüber gestürzt und deshalb stürze ich da auch heute nicht drüber. Das ist etwas, was uns in der Beratung ganz oft passiert. Das ist aber leider nicht ganz so, weil auch wenn man den Teppich kennt und auch wenn man da schon 30 Jahre immer gut drüber gegangen ist, kann es trotzdem passieren, dass man irgendwann im Alter einfach die Beine nicht mehr ganz so hebt. Das hat was mit dem zunehmenden Alter einfach auch zu tun und natürlich auch mit dem, was Sie vorhin selber sagten, ein bisschen abgelenkt sein und im Moment nicht präsent haben. Mensch, da ist jetzt die Stelle, wo ich eigentlich das Bein etwas mehr heben muss, als ich das bei einem platten Boden muss. Und dann kann da schon etwas passieren. Also wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man, wenn es geht, die Dinge entfernt und wenn es nicht geht, sie eben so sicher wie möglich macht. Das ist immer das, worum es uns in der Wohnberatung geht.
Bleiben wir einfach noch ein bisschen an der Wohnung dran. Also Teppich haben wir gesagt, Balkontür ist so ein Thema. Die kann man ja nicht irgendwie ausbauen, die Balkontür, die irgendwie flacher machen. Kann man da irgendwie eine Überbrückung gestalten? Oder?
Man kann also erstmal kann man als allererste Hilfe unter Umständen einen Haltegriff anbringen, damit man sich festhalten kann, wenn man über die Balkontür drüber geht. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit der Schwelle gar nichts, also wenn die Schwelle da ist und man die Schwelle so nicht mehr überwinden kann, weil man zum Beispiel einen Rollator hat oder weil es zu schwer ist, die Höhe zu nehmen, kann man außen und innen eine Rampe anlegen. Das kommt aber ein bisschen darauf an. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, wie hoch die Schwelle ist und wie viel Platz einfach da ist. Weil man kann eine Rampe nicht beliebig steil anlegen, sondern das ist natürlich auch, also das muss schon so sein, dass es noch bequem zu gehen ist.
Eine altersgerechte Wohnung, die stelle ich mir vor, dass alles auf einer Ebene stattfindet.
Genau.
Ja, wie ist es denn mit Treppen?
Treppen sind...
Also auch wenn in der Wohnung zum Beispiel vielleicht ein paar Treppen sind Stufen. Oder man hat Stufen oder ja. man hat zum Beispiel ein zweites Stockwerk, wo man noch hingehen möchte?
Ja, das kann man überwinden. Also wenn man ein zweites Stockwerk hat, das ist ja dann zum Beispiel in einem Reihenhaus, wenn man ein zweites Stockwerk hat, ist das unter Umständen, also wenn das ein Problem darstellt, kann man den Treppenlift anbringen und kann so die Treppe überwinden. Wenn man einzelne Stufen hat, kann man auch einen Treppenlift anbringen, aber das Beste ist natürlich, man hat keine Stufen. Das ist einfach so.
Es ist aber auch so, Treppenstufen, sagt man auch zwischendrin mal, das ist auch ganz gesund, dass man da eben auch im Training bleibt. Wenn man jetzt also, ich wohne im dritten Stock, war die Frage, ja, ist sowas, wenn man in einem dritten Stock irgendwo wohnt, ja, auf Dauer auch gut. Einerseits, es hält einen fit, andererseits, ein Aufzug wäre auch ganz gut. Und gerade wenn Menschen älter werden, wäre natürlich ein Aufzug eine große Hilfe.
Selbstverständlich. Also es ist natürlich immer schön, wenn man die Alternative hat. Also die alternative Möglichkeit, wenn man einen Aufzug benutzen kann. Und selbstverständlich ist es ein wunderbares Training, solange man es kann, die 3 Etagen auch zu Fuß zu gehen, also die Treppe zu benutzen. Aber der Punkt ist ja der, wenn Sie es nicht können, dann ist die Frage, was passiert dann? Und wenn man dann keine Alternative hat, also keinen Aufzug, dann gibt es eigentlich nur noch noch 2 Möglichkeiten, entweder umzuziehen oder gar nicht mehr die Wohnung zu verlassen. Das erlebt man ja leider auch öfter, dass ältere Menschen ihre Wohnung nur noch sehr selten verlassen, einfach weil es für sie ein großes Hindernis darstellt, von ihrer Wohnung aus überhaupt nach draußen zu kommen, weil sie in der 2. oder 3. Etage leben.
Und schön ist, wenn sie dann Hilfe bekommen durch soziale Dienste.
Genau.
Das ist das eine, aber das andere ist ja auch gut, wenn sie es schaffen, nach draußen zu gehen.
Genau, ja. Weil das Gute daran ist, wenn man nach draußen geht, trainiert man sich natürlich auch immer gleich ein bisschen. Also nicht immer bedeutet Training ja wirklich einen Sport zu betreiben. Alleine schon das tägliche sich bewegen, also rausgehen, draußen ein bisschen spazieren gehen, aber natürlich auch draußen Kontakte haben, das ist natürlich auch gut im Alter und auch wenn man jünger ist. Aber allein dieses Training trägt mit, Entschuldigung, trägt mit dazu bei, dass Stürze nicht so oft passieren, weil je besser man trainiert ist, je besser die Muskeln funktionieren, desto weniger groß ist die Gefahr zu stürzen, beziehungsweise wenn man einen Sturz hat, desto geringer oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Folgen nicht so schwer sind.
Also Bewegung ein ganz wichtiges Moment, eben auch um Stürze zu vermeiden. Ich habe gestern eine gute Bekannte getroffen, und sie hat mir gesagt, ja, ich war gerade mit dem Fahrrad unterwegs, sie kam mir entgegen, spaziert, habe mich gefreut. Und dann sagt sie, ja, sie war jetzt irgendwie, sie musste endlich mal wieder raus und hat gemerkt, wie gut ihr das tut, draußen zu sein, aber auch wie schwer es ihr fällt, weil sie auch in letzter Zeit sich weniger bewegt hat. Und da haben wir gerade über das Thema gesprochen, wie gut es ist und eben wie, und sie war jemand, die bisher noch nicht gestürzt ist. Ja. Und habe ich gesagt, ja, wie ist denn das, Wie geht's einem denn dann? Möchte ich Sie fragen, Frau Tüll, wie ist es denn, was bewirkt eigentlich ein Sturz in der Psyche bei einem Menschen?
Also ein Sturz bewirkt, je älter man wird, desto schwerer sind leider die Folgen, oftmals leider auch in der Psyche. Das kann man sich anschauen, wenn man sich auf einen Spielplatz bewegt und anschaut, was mit Kindern passiert. Kinder stürzen. Je nachdem, was dann passiert, schütteln sie sich einmal, manchmal werden sie auch laut, weil sie sich wehgetan haben, und stehen auf und gehen weiter. Und nach 3 Minuten spielt dieser Sturz keine Rolle mehr, wenn da nichts passiert ist natürlich. Je älter man wird, desto mehr schaltet man natürlich in solchen Situationen auch das Gehirn ein. Also das tun Kinder in gewisser Hinsicht auch, aber die verdrängen es besser. Und je älter man wird, desto mehr denkt man darüber nach und versucht in der Folge, diese Stürze zu vermeiden. Ganz oft führt das bei Leuten dazu, dass sie sich leider danach weniger bewegen, weil sie glauben, wenn ich mich weniger bewege oder wenn ich zum Beispiel diese Stelle umgehe, sofern das denn geht, dann stürze ich auch nicht mehr. Das ist aber ein fataler Irrtum, denn jedes weniger an Bewegung sorgt natürlich auch für ein geringeres Training des Körpers, für eine geringere Ausbildung der Muskulatur und wirklich auch dafür, dass man leichter stürzen kann. Und das andere ist, das ist etwas, was man immer wieder feststellen kann, wenn Sie mit Menschen reden, die gestürzt sind, gerade mit älteren Menschen. Wenn man einmal gestürzt ist, gibt es die Angst vor dem nächsten Sturz. Also irgendwie löst das auch dieses Gefühl aus, bin ich einmal gestürzt, jetzt kann mir wieder was passieren. Und das ist eben etwas, was man wirklich verhindern sollte.
Also möglichst verhindern, überhaupt zu stürzen.
Genau.
Und das geht sicher mit Bewegung, mit dass man sich fit hält in einer gewissen Form. Oder dass man auch sich schützt, wenn man also nicht fit ist, dass man auch dann sich nicht so bewegt. Aber Sie haben ja gerade gesagt, das Problem ist auch, aus Angst entsteht auch weniger Bewegung. Also es ist so ein bisschen ein Hin und Her, wo man dann auch spüren muss, was dran ist. Aber wenn es tatsächlich dieser Sturz passiert ist, wie kann man diese Angst irgendwie wegtrainieren? Kann man da was machen?
Ob man die Angst wegtrainieren kann, der Mensch neigt ja dazu, Dinge einfach auch zu vergessen. Also je länger sie zurückliegen, desto eher werden sie dann irgendwann auch vergessen. Das Wichtige ist, dass man das, was viele eben zum Beispiel vom Autofahren kennen, auch sofort weitermacht. Nämlich beim Autofahren sagt man nach dem Unfall sofort wieder ans Steuer, sofort weiterfahren. Und so ähnlich ist das bei einem Sturz. Meint also, wenn man sich dann wieder bewegen kann, auch bewegen. Also nicht die Bewegung einstellen, sondern weiter bewegen. Das ist sicher ein Mittel, um einen nächsten Sturz zu verhindern. Und ein weiteres Mittel ist natürlich auch dann zu gucken, wo ist der Sturz passiert? Kann ich gegebenenfalls in der Wohnung etwas tun oder eben auch draußen etwas tun, um den nächsten Sturz von den Rahmenbedingungen her zu vermeiden?
Wenn man das stürzt, tut es in der Regel auch weh.
Ja.
Man hat Schmerzen, man kann nicht einfach dann wieder aufstehen wie ein kleines Kind und zur Schaukel rennen und weiterspielen, sondern das fällt einem schwer. Aber Sie sagen trotzdem, man soll es versuchen und dranbleiben und sich wieder bewegen.
Genau, und man sollte es, also das ist, es kommt ja darauf an, was danach passiert. Also ganz oft passieren ja Dinge, die dazu führen, dass man anschließend zumindest vorübergehend zum Beispiel ein Hilfsmittel braucht, wie ein Rollator. Der Rollator an sich ist ja dann eine Hilfe. Man kann sich in der Wohnung und auch draußen wieder bewegen. Man braucht zwar ein Hilfsmittel dafür, aber man kann es. Und das sollte man dann auch tun. Man sollte dann das Hilfsmittel mit dem Hilfsmittel oder wenn man kein Hilfsmittel braucht, auch ohne, sich ruhig weiter bewegen.
Nehme ich gerade mal Stichwort ein Hilfsmittel wie ein Rollator. Mhm. Wenn man noch keinen braucht, ist das ja auch etwas, wo man sagt, ich fühle mich entsprechend beweglich und fit. Mhm. Und was geschieht in der Psyche, wenn man sagt, okay, jetzt muss ich also einen Rollator verwenden? Ist das dann etwas, wo man sagt, gut, ist mir eine Hilfe, nehme ich gerne an? Oder kann das auch sagen, ja Mensch, jetzt werde ich doch alt und ich kann nicht mehr und brauche dieses Ding?
Also ich erlebe es eigentlich so, dass der Rollator zunehmend weniger als in Anführungszeichen Problem gesehen wird, auch gerade bei den älteren Menschen. Das war sicher vor 15 oder 20 Jahren noch anders, weil der Rollator im Straßenbild eher eine gewisse Seltenheit hatte, während es doch heute eine gewisse Normalität hat. Das heißt, mit dem Rollator wird nicht unbedingt Alter verbunden. Es wird sicher auch Menschen geben, denen das schwerfällt, keine Frage. Und es ist natürlich etwas anderes, das muss man eben auch klar sagen. Wenn Sie einen Rollator benutzen, heißt das eben auch, Sie müssen Ihr Leben mit diesem Rollator organisieren. Also es ist etwas anderes, ob Sie sich mit dem Rollator zum Beispiel zum Bäcker bewegen, weil da müssen Sie den Rollator vor dem Bäcker abstellen, müssen trotzdem in den Laden rein oder je nachdem, wenn der Bäcker keine Stufe hat, können Sie auch so rein oder in irgendein anderes Geschäft. Also es ist schon etwas anderes. Also man muss es schon umorganisieren, aber es bietet natürlich auch die Freiheit, wenn ich vorher nicht mehr sicher mich bewegen kann, mich anschließend wieder sicher bewegen zu können und damit wieder nach draußen zu können, gehen zu können und ein Schwätzchen halten zu können und die Dinge, soweit man das eben noch kann, selbstständig erledigen zu können. Und das ist sicher auch etwas, was das Leben schön macht.
Soziale Kontakte sind also auch ganz wichtig.
Total wichtig. Soziale Kontakte sind ganz, ganz wichtig. Und es ist ganz wichtig, soziale Kontakte so lange wie möglich zu erhalten und alles zu tun, um sie zu erhalten. Und dazu ist eben ein wichtiger Beitrag, auch die Wohnung verlassen zu können.
Ich lebe in einer schönen Altstadt, so richtig noch alter Stil, mit alten Mauern drumherum. Und in meiner Straße ist ein wunderbares Altersheim, das Bruderhaus. Und wie es für so eine alte Stadt sich gehört, da hat es auch wunderbares Kopfsteinpflaster.
Ja.
Die ganze Straße hindurch.
Ja. Ja.
Und wie man das so kennt, das wurde gerade vor ein paar Jahren völlig erneuert und irgendwie waren da die Städteplaner so begeistert von dem Kopfsteinpflaster, dass sie die komplette Straße und die Gehwege alle gekopfsteinpflastert haben.
Ja.
Und irgendwann hat man gemerkt, dass die Leute, die die Straße hoch möchten und auch was einkaufen möchten oder auf den großen Platz in der Stadt gehen möchten, dass die mit ihren Rollatoren jetzt wirklich Probleme haben, da voranzukommen.
Mhm. Und wie hat man es gelöst? Hat man es gelöst oder hat man es nicht gelöst?
Ja, jetzt gerade fangen sie an, den Gehweg an ein paar Stellen zu wieder die Klopfsteinpflaster rauszunehmen und irgendwie so halb zu teeren. Es ist nicht schön,
ja.
Aber es ist für die älteren Leute natürlich eine große Hilfe, dass sie da die Straße hochkommen.
Ja, es ist übrigens nicht nur ein Hindernis für ältere Leute. Es ist auch nicht so schön, wenn sie einen Kinderwagen über Kopfsteinpflaster schieben. Es ist auch nicht so schön, je nachdem, was man für Schuhwerk anhat, kann auch das eine Schwierigkeit darstellen. Also das muss man sehr deutlich sagen. Ich bin eine große Freundin von diesen alten historischen Mauerwerken und finde auch Kopfsteinpflaster persönlich sehr schön. Aber man muss einfach wissen, dass es für Ältere, nicht nur für Ältere, aber eben auch für ältere Menschen, eine Barriere darstellt und ein Hindernis, sich in der Straße, in der Stadt gut zu bewegen. Und da geht es, da denke ich, muss man Lösungen finden, die für alle Beteiligten gut sind. Also die so sind, dass man sagt, man macht die Bürgersteige zum Beispiel wirklich mit geradem Pflaster, was mit ebenem Pflaster, was man gut benutzen kann. Und wenn man unbedingt auf den Straßen Kopfsteinpflaster haben will, da muss man trotzdem die Passagen, wo die Leute über die Straße gehen, wo die Bürgersteigabsenkungen sind, eben anders pflastern, also so pflastern, dass sie leichter zu benutzen sind. Das sind aber Dinge, die bewegen sich erst, Naja, so in den letzten Jahren ein wenig. Ich erlebe auch immer wieder, dass leider im öffentlichen Raum nicht immer wirklich an die Bedürfnisse von allen Menschen gedacht wird. Also da wird dann schon überlegt, wir machen etwas historisch, so wie es immer war. Und das sieht dann schön aus, aber es wird nicht überlegt, dass das dazu führt, dass wie bei Ihnen es für ältere Menschen einfach eine Schwierigkeit darstellt.
Ja. Und dieses Altersheim ist wunderbar. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich sage, ich möchte meine Wohnung seniorengerecht gestalten, soll ich dann meine Wohnung umbauen oder soll ich eventuell in so ein Heim auch gehen? Es gibt das betreute Wohnen. Manche Menschen ziehen schon ein und sind noch selbstständig, weil sie sich noch selbst versorgen können. Mhm. Und sobald sie dann eine Betreuung brauchen, sind alle Möglichkeiten da. Da gibt es also auch so fließende Übergänge.
Ja.
Ist denn das auch eine Alternative zu sagen, bevor ich jetzt meine ganze Wohnung umbaue, dass ich an so etwas denke?
Ja, es ist sicher eine Alternative, aber ich denke, was wichtig ist, ist, dass der Großteil der Menschen, nämlich über 90% in ihrer eigenen Wohnung, also eigen meint jetzt sowohl Miete als auch Eigentum, lebt und dass die meisten Menschen das auch wollen. Das soll damit nicht heißen, dass nicht jede andere Alternative natürlich auch geht, ne? Das ist völlig richtig. Und wenn jemand gerne ins betreute Wohnen zieht oder jemand sagt, ich möchte umziehen oder ich möchte in eine Wohngemeinschaft ziehen, dann ist das sicher, sind das sicher alles Alternativen und die kann man auch tun. Es geht im Vorfeld darum, sich vernünftig beraten zu lassen, das heißt eine Beratungsstelle in der Nähe aufzusuchen und mit der Beratungsstelle, den Kolleginnen und Kollegen in der Beratungsstelle gemeinsam zu überlegen, was ist eigentlich das, was es bei mir an Möglichkeiten gibt. Also Sie haben jetzt gesagt, ich wohne in einer Stadt, wo es um die Ecke ein Altenheim gibt, wo es um die Ecke betreutes Wohnen gibt. Das muss man natürlich im Einzelfall sehen. Was gibt es bei mir, wenn ich in meinem Viertel wohnen bleiben will? Was gibt es bei mir in der Nähe? Wie sind da die Möglichkeiten? Mit welchen Kosten ist das verbunden? Und was davon möchte ich auch? Also das sind ja Sachen, da kann man nicht sagen, das oder das oder das ist das Richtige, sondern ich denke, es geht darum, sich gut beraten zu lassen, sich gut darüber informieren zu lassen, was die Möglichkeiten sind vor Ort und was die eigenen Möglichkeiten sind und dann eine Entscheidung zu fällen.
Ich denke auch gerade, Finanzen ist ein großes Thema, was es angeht, weil es ja richtig auch Geld kostet.
Klar.
Ich habe mich mit einem Bekannten unterhalten, der sagte, er hat seine Eltern, also die haben diese Möglichkeit gewählt, in ein betreutes Wohnen zu gehen, noch aktiv zu sein, aber er hatte den Eindruck, dass sie, seit sie dort sind, er hat es so formuliert, abbauen. Kann das passieren?
Ja, wobei, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, das dem betreuten Wohnen zuzuschreiben, das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben, aber was vielleicht ganz wichtig ist, ich denke, man sollte sich gut überlegen, egal welchen Umzug man macht, egal wohin, ob man in eine Einrichtung zieht oder in eine andere Wohnung, dass das, wenn man weit weg zieht, natürlich immer bedeutet, die alten Kontakte aufzugeben. Und Kontakte neu zu knüpfen, ist natürlich etwas, was, wenn man älter ist, nicht mehr ganz so leicht ist. Das hat was damit zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass ältere Menschen weniger kontaktfreudig sind, sondern das hat was damit zu tun, dass man als jüngerer Mensch in der Regel in Anführungszeichen so ganz selbstverständliche Räume hat, also sei es nun die Arbeit oder den Kindergarten oder die Schule der Kinder, wo man einfach automatisch Menschen trifft. Und das sind ja in der Regel Möglichkeiten, die einem, wenn man älter ist, vorenthalten sind, weil es nicht zum allgemeinen Lebensrhythmus gehört. Und deswegen ist das mit dem Kontakteknüpfen nicht mehr ganz so einfach. Und von daher sollte man gut überlegen, ob eine Entscheidung eines Wechsels der Wohnung, egal wohin, wenn man sie wechselt, nicht am allerbesten wirklich im gewohnten Umfeld passiert. Das heißt, ich kann immer noch zum selben Bäcker, ich habe im Prinzip die gleichen Nachbarn, also im Prinzip, das kann sich ein bisschen verlagern, aber ich kann die Leute noch sehen und die Leute können mich besuchen und es bleibt meine vertraute Umgebung, weil das trägt sicher dazu bei, dass auch ein Umzug, auch wenn es in einer Einrichtung ist, einfach leichter ist.
Ich habe positive Beispiele erlebt, wo jemand aus einem großen Haus, weil man hat ja manchmal ein großes Haus, wenn man viele Kinder hatte, und den Platz braucht man einfach nicht mehr. Und das große Haus ist auch schwierig zu putzen. Ein befreundetes Ehepaar, die hatten ein wunderbares Haus, das er selber gebaut hat. Er ist Architekt und hat einen großen Garten. Und für mich war es sehr beeindruckend, wie Sie gesagt haben, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo wir sagen, wir schaffen das nicht mehr. Wir ziehen jetzt in eine Wohnung in die Stadt. Und wir verkaufen dieses Haus. Also das hat mich sehr bewegt. Und wie Sie da jetzt eben Neuanfang gemacht haben. Mhm. Und das funktioniert. Ja, die sind natürlich auch unterwegs, die gehen viel spazieren oder nehmen an der Gemeinde regt teil. Das ist wunderbar. Sind jetzt in eine andere Kirchengemeinde dadurch gekommen, was für sie auch ein starker Wechsel war. Mhm. Aber da hat es ganz gut funktioniert.
Mhm. Kann also. Ja, Entschuldigung.
Ja. Aber trotzdem, ich denke auch, wenn man es eben schafft, in der eigenen Wohnung zu bleiben, und das ist, denke ich, vielleicht doch immer erst mal der erste Gedanke, an was liegt es, was kann ich denn vielleicht Einfaches tun, um auch da bleiben zu können, ob es jetzt die Räumlichkeiten sind oder eben auch die Möglichkeiten, die ich habe in der Wohnung. Wir haben, vielleicht können wir gerade nochmal auf die Wohnung selber zu sprechen kommen, zum Beispiel das Badezimmer. Mhm. Da gibt es ja die Situation zum Beispiel mit der Dusche. Wie komme ich denn in die Dusche rein, in das Bad selber? Was gibt es da für Möglichkeiten, um eben auch Stürze zu vermeiden?
Also Sie haben ja in den meisten, also in sehr vielen Wohnungen haben Sie ja gar keine Dusche, sondern Sie haben einfach nur eine Badewanne. Und die stellt meistens irgendwann ein Problem dar, weil es schwierig ist, also einfach in die Wanne reinzukommen, selbst wenn man in der Wanne nicht mehr badet, sondern in der Wanne duscht, weil man eben über diesen Wannenrand drüber weg muss mit den Beinen. Solange man das noch schafft, reicht es sicher aus, oder halbwegs schafft, reicht es sicher aus, da Haltegriffe anzubringen. Wenn es irgendwann nicht mehr geht und die Wanne soll nicht mehr so ohne weiteres geht und die Wanne soll bleiben, dann kann ein Badewannenlifter helfen, also ein Lifter, der in die Wanne reingesetzt wird, der hochfährt, wo man sich dann auf den Lifter draufsetzt und der dann runterfährt. Aber ein Lifter hat natürlich immer auch die Schwierigkeit, dass man trotzdem die Beine in die Wanne reinkriegen muss. Bringt aber die Sicherheit, dass das Hinsetzen und das Aufstehen in der Wanne nicht mehr so schwierig wird und man kann trotzdem baden. Also das ist so etwas, was geht. Wenn man die Möglichkeit hat, die Badewanne zu entfernen und durch eine Dusche zu ersetzen, sollte man das tun. Am besten ist, man nimmt dann eine Dusche mit einer möglichst niedrigen, wenn es geht, ohne Einstiegshöhe, also wirklich eine barrierefreie Dusche, weil da sich überhaupt keine Probleme mit Stolpern ergeben. Und wenn das nicht geht, dann kann man auch eine kleine Einstiegshöhe wählen. Also das ist etwas, was so die Badewanne bzw. die Dusche angeht, aber auch in einer Dusche gilt, auch da braucht man Haltegriffe, um sich festzuhalten, damit, wenn einem mal ein bisschen schummrig wird, man sich einfach festhalten kann. Außerdem ist es sehr sinnvoll, in der Dusche einen Duschstuhl zu haben. Dann ist es schön, wenn man sich am Waschbecken hinsetzen kann. Das heißt, wenn man ein Waschbecken hat, was so ist, dass man die Beine unten drunter tun kann und nicht unten drunter irgendein Schränkchen hat oder unten drunter von den Abläufen gestört wird. Und wenn man dann an dem Waschbecken sitzt, wenn man sich auch im Spiegel sehen kann, weil oftmals senden die Spiegel ja dann über der Ablage. Und wenn man dann einfach einen Spiegel hat, der bis nach unten durchgeht, oder wenn man eine preiswerte Lösung haben will, einfach auf die Fliesen unterhalb des Spiegels ein paar Spiegelfliesen klebt und so schon kann man sich auch im Sitzen sehen. Das ist übrigens auch eine einfache Lösung, die sehr gerne in Haushalten genommen wird, wo Kinder leben, damit die sich im Spiegel sehen können, bevor sie diese Höhe haben, wo der Spiegelschrank hängt. Eine weitere Schwierigkeit im Badezimmer ist die Toilette. Die Toilette ist oft zu niedrig. Je älter man wird, desto schwieriger wird es, sich so niedrig hinzusetzen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, den Toilettentopf auszuwechseln durch einen höheren Toilettentopf. Und die andere Möglichkeit ist, einen Toilettenaufsatz zu nehmen, der von der Krankenkasse finanziert werden kann, dadurch eine höhere Höhe zu erzielen und damit leichter von der Toilette auch wieder runterzukommen. Das Raufgehen ist in der Regel nicht das Problem. Das Problem ist immer das Runterkommen, wenn die Toilette zu niedrig ist. Auch an der Toilette sollte es Haltegriffe geben und die Toilettenpapierrolle sollte so angebracht sein, dass man sie gut erreichen kann und dass das nicht zu einer Turnübung wird. Das ist des Öfteren in Wohnungen so, dass Toilettenpapierrollen an der Stelle angebracht sind, wo man sie nicht besonders gut erreichen kann. Ja, das sind so die wesentlichen Bausteine im Bad. Dann sollte man natürlich alle Matten aus dem Bad entfernen, einfach weil sie wirklich Stolperfallen darstellen. Und wenn man das Bad neu machen lässt, dann sollte man an rutschhemmende Fliesen denken, also an Fliesen, über die man auch, wenn man nasse Füße hat und auch, wenn man ein bisschen Seife an den Füßen hat, sicher laufen kann, ohne dass man da stürzt. Das sind so die auf die Schnelle die Dinge, die im Bad wichtig sind. Und was dann auch noch ganz schön ist, wenn man ein Bad neu macht, ist, dass man die Badezimmertür nach außen öffnet und nicht nach innen, weil eine nach außen öffnende Tür einfach sicherer ist, wenn man im Badezimmer hinfällt. Weil wenn Sie hinter einer Tür, wenn Sie in einem Zimmer fallen und jemand anders möchte die Tür aufmachen und der muss sie nach innen aufmachen und jemand liegt hinter der Tür, dann kriegt man die Tür nicht geöffnet. Das ist einfach ein Problem. Und deshalb ist eine sich nach außen öffnende Badezimmertür einfach etwas, was wunderbar ist, wobei man sagen muss, dass leider der Großteil der Badezimmertüren in der Bundesrepublik sich nach innen öffnet und nicht nach außen.
Sie haben jetzt gerade noch zwei Dinge angesprochen, auf die ich noch gerne eingehen möchte. Das eine ist, was übernehmen eigentlich die Krankenkassen? Das ist ein Treppenlift, da haben wir vorhin mal gesprochen, jetzt ein Badewannenlift.
Ja.
Sind das Kosten, die man einfach selber dann tragen muss, um kompletten Umbau machen, wenn man das Bad zu einer Dusche umbaut, oder wird es auch unterstützt?
Das kommt ein bisschen darauf an. Also wenn man eine Pflegestufe hat, dann kriegt man von der Pflegekasse für Umbaumaßnahmen also 2.557 Euro. Zusätzlich kann man Hilfsmittel entweder von der Pflegekasse oder von der Krankenkasse bekommen. Aber man bekommt im Prinzip für Umbaumaßnahmen nicht mehr als 2.557 Euro. Man kann die nochmal beantragen, wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert. Aber diese 2.500 Euro, also dieser Betrag, muss immer bei jeder Maßnahme für alles verwendet werden. Das heißt, man kriegt den Betrag einmalig und muss damit alles machen, was aktuell in der Wohnung notwendig ist.
Heißt, wenn ich dann ein halbes Jahr später nochmal eine Maßnahme habe, dann konnte ich die 2.500 bereits ausschöpfen. Und wenn ich nicht alles gebraucht habe, dann kann ich auch nichts Neues beantragen.
Sie können nur dann etwas Neues beantragen, wenn sich zwischendurch, was hoffentlich nicht passiert, der Gesundheitszustand verändert. Also wenn man zum Beispiel die Situation hat, dass jemand noch zu Fuß unterwegs ist und einen neuen Toilettentopf bekommt, sag ich mal, also einen höheren Toilettentopf, weil er eben nicht mehr so gut oder sie nicht mehr so gut aufstehen kann und sich aber irgendwann der Gesundheitszustand ändert und man braucht, weil man plötzlich im Rollstuhl sitzt, auch eine Türverbreiterung, dann kann man das schon nochmal beantragen. Man kann aber nicht so vorgehen, wie manche glauben, dass man sagt, ich mache mit dem Geld, also ich mache erstmal das Bad und als nächstes mache ich den Eingang. Das geht nicht, sondern man muss immer, man kriegt das Geld einmalig für alle Maßnahmen, die aktuell notwendig sind.
Okay, da muss man sich dann gut überlegen, wie man das Geld eben dann einsetzt. Und 2.500 Euro ist eine Hilfe. Aber wenn man weiß, was Umbaumaßnahmen kostet, ist es auch eben, wird es wahrscheinlich nicht die ganzen Kosten decken, wenn man jetzt auch wirklich einen Treppenlift oder so etwas einbauen lässt.
Ja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es ist ja schon auch so, dass man, das waren jetzt nur die Mittel durch die Pflegekasse, es gibt auch noch verschiedene andere Kostenträger, die unter Umständen einspringen können. Und die Frage ist ja auch, also das eine ist die Situation, wenn man akut betroffen ist, also wenn man akut etwas verändern muss. Und die andere Situation ist aber auch die, wenn man überhaupt noch nicht betroffen ist, sondern einfach, weiß ich nicht, man ist Mitte 50, Ende 50, 60, wohnt im Eigentum und überlegt sich, dass man sich sein Bad umbauen will. Und zwar einfach nur so, also verschönern will. Dann gibt es natürlich in dem Zusammenhang einfach die Möglichkeit, diese Dinge gleich mit zu berücksichtigen. Und dann wird es nicht teurer. Dann entstehen diese Kosten, die sowieso entstehen, eben einfach, und es ist hinterher sicher. Also auch das ist etwas, was man berücksichtigen muss, dass wenn man Maßnahmen durchführt, man sie immer so durchführt, wenn es die eigene Wohnung ist oder auch wenn man als Wohnungsgesellschaft denkt, immer sie so durchführt, dass sie dann auch im Alter möglichst sicher und bequem sind und nicht dann nochmal weitere Maßnahmen nötig sind.
Mhm. Gilt es jetzt speziell, Sie machen Wohnberatung in Nordrhein-Westfalen, gilt es auch für die anderen Länder so oder gibt es da Unterschiede?
Nein, also im Prinzip gibt es keine Unterschiede. Es gibt überall Wohnberatungsstellen, wobei die Situation in Nordrhein-Westfalen ein bisschen besser ist. Hier gibt es etwas mehr Beratungsstellen als in den anderen Bundesländern, aber auch in Bayern gibt es natürlich Wohnberatungsstellen, die man auch ansprechen kann, wo die Leute genauso, also die Kolleginnen und Kollegen genauso rauskommen und Hausbesuche machen. Wenn Sie jetzt meinen, ob es Unterschiede in den Fördermaßnahmen gibt, ja, im Prinzip ja, aber die sind nur sehr klein, weil die meisten Fördertöpfe, also wie zum Beispiel Pflegekassen, das sind alles Fördertöpfe, die gelten für alle Menschen in der ganzen Bundesrepublik gleich. Aber es gibt so ein paar spezielle Landesrichtlinien und die sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Aber das ist eher nicht so doll. Also die meisten Sachen sind schon für alle Bürger gleich. Wichtig ist auf jeden Fall, sich gut beraten zu lassen und sich auch von den Kolleginnen und Kollegen in der Wohnberatung genau erklären zu lassen, welche Möglichkeiten es gibt und welche Finanzierungsmöglichkeiten es auch gibt für einen selbst.
Sie haben die Situation angesprochen mit der Badezimmertür, die nach außen zu öffnen sein sollte oder dass es gut wäre, ja, falls man direkt dahinter liegt. Also wir wünschen das keinem, dass er tatsächlich in der Wohnung stürzt. Vor allem auch dann die Situation hat, dass er eben sich nicht mehr bewegen kann oder eben nicht mehr zum Telefon kommt, um jemanden anzurufen, ich brauche Hilfe. Da gibt es diese Möglichkeit des Hausnotrufs. Können Sie da etwas drüber erzählen?
Also ein Hausnotruf ist sicher ein sehr gutes Hilfsmittel, wenn man alleine lebt oder wenn man des Öfteren alleine ist. Dazu muss man ja nicht unbedingt alleine leben. Ein Hausnotruf funktioniert so, dass man entweder am Arm, so wie eine Armbanduhr, oder um den Hals einen Notrufknopf hat, der ungefähr so groß ist wie eine kleine Batterie, nur damit man eine Vorstellung hat von der Größe. Und diesen Knopf kann man dann im Notfall drücken und dann geht über ein Funksystem, wird eine Telefonnummer angewählt und dann meldet sich übers Telefon, also über das ganz normale Telefon, was man hat, eine Notrufzentrale und fragt nach, was los ist. Und das funktioniert, jetzt müssen Sie sich ja vorstellen, Sie haben das Beispiel ja gebracht, ich liege irgendwo in der Wohnung und bin aber fernab vom Telefon, komme an das Telefon nicht dran. Man hat aber am Telefon angeschlossen ein sehr gutes Lautsprechersystem, sodass eine Verbindung auch möglich ist, obwohl man in einem anderen Raum liegt. So, und jetzt fragt derjenige, der am Telefon ist, also jetzt in meinem Fall, guten Tag Frau Töll, Sie haben den Knopf gedrückt, können wir Ihnen helfen? Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, mir ist das und das passiert und dann kann miteinander entschieden werden, was brauche ich an Hilfe. Oder ich antworte nicht und dann kommt jemand raus und guckt, was los ist und leitet das Hilfe, die Hilfe eben so ein.
Und das ist etwas, wo man dann also den Knopf drücken kann, ja, und solange man das kann, ist natürlich gut.
Ja.
Und was ist, wenn der Knopf nicht gedrückt wird? Also ich zum Beispiel, ich muss ja irgendwie, die müssen ja, es kann mir ja was passieren.
Ja.
Und ich, so wie ich das verstanden habe, ist es etwas, wo ich einmal am Tag Kontakt habe, sodass die wissen, es ist noch alles in Ordnung.
Genau.
Oder ich muss mich abmelden, wenn ich quasi mal für ein paar Tage wegfahre.
Genau, ganz genau, das ist das System. Also einmal am Tag drücken Sie auf den Knopf. Das ist sozusagen einfach nur die Nachricht, das ist alles okay. Dann, wenn Sie wegfahren, also wenn Sie verreisen zum Beispiel, dann muss man sich richtig abmelden. Und das heißt natürlich jetzt auf den Sturz, also das war ja Ihre Ausgangsfrage, auf den Sturz zurückzukommen. Wenn man jetzt stürzt und nicht mehr in der Lage ist, auf den Knopf zu drücken, warum auch immer, dann dauert es im Extremfall, im schlimmsten Fall 24 Stunden, bis Hilfe kommt. Aber die andere Seite ist, das muss man eben auch wissen, die meisten Leute sind es noch, sind durchaus in der Lage, noch den Knopf zu drücken. Und wenn man alleine wohnt, bedeutet es ja, dass oftmals 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage niemand kommt. Und ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel erzählen von einer alten Dame, die in der Badewanne gesessen hat und irgendwann aus der Badewanne nicht mehr, also die aus der Badewanne einfach nicht rausgekommen ist. Und die lebte alleine und die hat dann erstmal, ich glaube, 1,5 Tage da gesessen, hat dann immer warmes Wasser nachlaufen lassen, damit es nicht so kalt ist. Also trinken war ja jetzt nicht das Problem, weil sie hatte ja Wasser und sie konnte aber niemanden holen, der Hilfe gebracht hat. Und dann ist sie irgendwann auf die Idee gekommen, neben ihrer Wanne, das hat aber eine Zeit gedauert, lag ein Stock und dann hat sie mit diesem Stock gegen die Leitungen geschlagen. Und irgendwann hat das natürlich ein Nachbar gehört und ist dann gekommen. Aber ein Hausnotruf sorgt halt dafür, dass man, wenn man noch in der Lage ist, auf diesen Knopf zu drücken, wirklich sofort Hilfe hat und nicht alleine in der Wohnung liegt. Und man muss eben wissen, viele ältere Menschen sind alleine und es passiert relativ schnell, dass einem etwas passiert und man eben nicht mehr in der Lage ist, sich Hilfe zu holen. Und dafür ist es eine Absicherung. Es ist sicher keine Rundumversicherung, aber es ist eine gewisse Absicherung und es macht sicher auch ein besseres Gefühl zu wissen, wenn mir was passiert, kann ich da drauf drücken und dann kommt einer.
Liebe Hörner und Hörer, unser Thema heute bei Lebenshilfe ist seniorengerechtes Wohnen ohne Stolperfallen. Ja, wir haben mit Frau Tüllen den ganzen Bogen gespannt, was passieren kann, wie man die Wohnung gestalten kann, ob ein Umzug eine Idee ist. Wir haben den höheren Notruf angesprochen, all diese Dinge. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Susanne Tüll. Sie ist Wohnberaterin und ja, wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie man denn Wohnungen gestalten kann, möglichst ohne Stolperfallen und wie man sich auch verhält, ja, um Stürze zu vermeiden oder wenn Stürze passieren. Wir haben eine Hörerin, die Frau Jobst. Grüß
ja,
Gott, Frau Jobst.
Grüß Gott. Ich hätte eine Frage und zwar das Funkgerät. Was das im Monat kostet oder wie, das haben Sie jetzt nicht gesagt.
Stimmt, das habe ich nicht gesagt. Das ist davon abhängig, also wenn Sie eine Pflegestufe haben, bekommen Sie es über die Pflegeversicherung bezahlt.
Ja.
Ja, also dann kriegen Sie es bezahlt.
Nicht. Aber
wenn Sie das nicht haben, sind es ungefähr 19 Euro, aber es gibt auch teurere Varianten. Also da gibt es unterschiedliche Varianten. Auch da sollten Sie sich gut beraten lassen. Das können Sie entweder auch in der Wohnberatungsstelle machen oder in der Seniorenberatungsstelle oder auch beim Wohlfahrtsverband, also bei der Caritas, bei der Diakonie, beim Deutschen Roten Kreuz oder bei der AWO oder auch bei der Stadt. Die werden Sie sicher dazu beraten, welche Anbieter es bei Ihnen vor Ort gibt und was das im Einzelnen kostet.
Ah ja, Dankeschön.
Bitte
schön. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für den Anruf. Ja, ganz praktische Fragen. Es kostet etwas, aber es ist, glaube ich, finanzierbar, eben wenn es vor allem auch die Sicherheit bringt, dass man weiß, okay, ich kann mich, ich weiß einfach, in so einem Fall wäre etwas und ich glaube, dass, also man könnte ja auch sagen, jetzt denke ich ständig, mir könnte was passieren, aber so etwas gibt ja auch Ruhe und vermittelt etwas an Vertrauenssituationen. Das ist ja auch ganz wichtig für ältere Leute, oder?
Genau, es ist wichtig für die Menschen selber, also einfach auch zu wissen, ich lebe hier in meiner Wohnung und ich möchte hier auch gerne so weiterleben, aber ich möchte auch die Möglichkeit haben, dass wenn irgendwas ist, ich einfach problemlos Hilfe einschalten kann. Und das ist etwas, was bei vielen Jüngeren ganz selbstverständlich ist, weil sie nämlich das Handy in der Hosentasche haben. Bei vielen Älteren ist das nicht unbedingt selbstverständlich, aber die ein Handy benutzen, können natürlich genauso auch ein Handy benutzen mit einer Kurzwahltaste. Die Frage ist halt nur, wo ist das Handy und hat man es wirklich in Anführungszeichen am Mann beziehungsweise an der Frau? Also das Wichtige ist ja, dass man das Gerät, was man braucht, um die Hilfe auszulösen, wirklich auch bei sich hat und auch wirklich dann benutzen kann. Und da ist eben der Vorteil eines Hausnotrufes, dass Sie den nicht aus irgendeiner Tasche ziehen müssen, dass Sie dann erst noch in die Hosentasche greifen müssen oder in die Rocktasche, sondern dass Sie einfach wirklich das Ding problemlos erreichen können und auch durch die Bluse oder durch das Hemd durch auf den Knopf drücken, beziehungsweise wenn es am Arm ist, einfach wie auf eine Armbanduhr draufdrücken.
Lebenshilfe bei Radio Horeb, hier ist Frau Möhler. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine folgende Frage. Gerade wenn Menschen in der Badewanne sind, dann haben sie meistens ihren Notruf nicht umhängen. Beziehungsweise, wenn es einen Notruf gibt, den man am Handgelenk trägt, ist der auch wasserdicht? Denn die Frage ist ja, wenn jemand nicht mehr aus der Wanne kann, wie soll er sich dann bemerkbar machen? Auch wenn er einen Notruf besitzt, wenn der gerade nicht erreichbar ist.
Also normalerweise können Sie den Notruf in der Badewanne anziehen. Er ist spritzgeschützt. Er ist jetzt nicht, also tauchsicher, soweit ich weiß. Da müssen Sie noch mal, müsste man nochmal nachfragen. Aber dann könnte man ihn ja durchaus auch auf den Wannenrand legen, solange. Also das ginge ja schon auch. Man kann ihn beim Duschen anbehalten, das weiß ich. Also, ne, also er ist schon spritzgeschützt. Aber wenn Sie wirklich unter Wasser gehen, wird es natürlich schwierig, weil es schon auch ein Gerät ist, was mit Funk arbeitet. Aber es gäbe sicher die Möglichkeit, ihn dann auf den ranzulegen. Also das geht.
Dankeschön.
Bitteschön.
Danke für Ihre Frage. Wunderbar. Frau Zühl, was mich interessieren würde, ältere Leute müssen ja in der Regel auch Medikamente nehmen. Mhm. Und Sie haben gesagt, ganz wichtig ist es, Stürze zu vermeiden. Jetzt gibt es aber auch Medikamente, die auch müde machen. Oder ja, wie ist es denn, wenn jemand mit Schwindel zu kämpfen hat?
Ja, genau. Also wichtig ist, eine gute Frage, wichtig ist natürlich auch nochmal überhaupt zu gucken, was für Medikamente nehme ich eigentlich und sind alle Medikamente, die ich nehme, zum Beispiel meinem Hausarzt bekannt. Also es ist ja ganz wichtig, dass der Arzt, der Medikamente verschreibt, wirklich weiß, was man sonst noch alles an Medikamenten nimmt. Viele Menschen gehen leider zum Arzt, lassen sich etwas verordnen und gehen dann noch zu einem anderen Arzt und lassen sich etwas anderes verordnen oder nehmen gar selber noch irgendwelche Medikamente. Und alle Medikamente haben natürlich nicht nur Wirkungen, sondern auch Nebenwirkungen und haben dann oftmals auch noch Wirkungen miteinander. Das heißt also, wenn man ein Medikament einnimmt, sollte man gucken, wenn man mehrere nimmt, wie sind denn die Wirkungen auch untereinander und sollte das mit seinem Hausarzt oder seinem Arzt des Vertrauens wirklich auch besprechen, damit die Medikamente nur gute Wirkungen haben und so wenig Nebenwirkungen wie irgendwie möglich.
Mhm. Dann ist, denke ich, auch die Ernährung ein Thema, ja, um eben Stürze zu vermeiden. Was können Sie da empfehlen?
Also grundsätzlich kann man eigentlich alles das empfehlen, was man bei jüngeren Menschen auch empfiehlt, also sich möglichst leicht zu ernähren und wenn es geht, möglichst wenig Übergewicht zu haben. Aber was ein ganz, ganz großes Thema ist, gerade bei älteren Menschen, ist das Trinken, also ausreichend zu trinken. Trinken ist extrem wichtig, sorgt dafür, dass der Körper insgesamt einfach besser funktioniert. Übrigens auch, dass man besser denken kann. Also öfter passiert es einem auch, dass Menschen, wenn sie eine leichte Verwirrung haben, dass diese Verwirrung unter anderem dadurch entstehen kann, dass man einfach zu wenig getrunken hat. Also regelmäßig zu trinken, und das ist insofern eine Schwierigkeit, weil viele gerade bei älteren Menschen lässt das Durstgefühl nach. Also das Trinken wird vergessen, weil dieser ganz natürliche Durst nicht mehr so auftritt. Und es gibt aber noch eine andere Schwierigkeit, die man auch nicht unerwähnt lassen sollte. Und zwar ist das, viele gerade, also ältere Menschen hören auf zu trinken, wenn sie nach draußen gehen. Und zwar deshalb, weil sie im öffentlichen Raum nicht so gerne Toiletten benutzen wollen, beziehungsweise gar keine kennen, die sie benutzen können. Und da die Blase ja ein Muskel ist und damit im Alter natürlicherweise etwas schwächer wird, ist es eben so, dass die Menschen, wenn sie älter werden, in der Regel öfter zur Toilette müssen, als das Jüngere müssen. Und von daher ist es natürlich auch immer eine Überlegung, wo kann ich denn, wenn ich nach draußen gehe, eine Toilette benutzen? Leider ist es aber so, dass viele öffentliche Räume, also meint die Umgebung, nicht so selbstverständlich einfach Toiletten hat. Also man kann zwar Toiletten benutzen, aber das sind dann oft Toiletten, die in irgendwelchen Restaurationen sind, wo man dann was bezahlen muss, was den Leuten nicht so lieb ist. Und da machen viele dann oft den Fehler, dass sie, bevor sie rausgehen, nichts mehr trinken. Und zwar leider nicht nur 20 Minuten, sondern oftmals auch schon ein, zwei Stunden vorher nichts mehr trinken. Und wenn sie dann eine Stunde draußen unterwegs sind, dann ist das einfach für so einen Körper zu lange. Und gerade bei den Temperaturen im Sommer, aber auch im Winter, man sollte regelmäßig etwas trinken. Es gibt eigentlich eine ganz gute Regel, finde ich, die man sich so merken kann. Wenn man jede Stunde, die man wach ist, ein Glas, was auch immer, Wasser, also jetzt nicht Bier, sondern ein Glas Wasser oder ungefähr ein Glas Tee, also diese Menge, also wenn man das trinkt, dann ist man gut versorgt und muss sich da keine Sorgen machen.
Und in meiner Stadt ist es so, man kann in Restaurants gehen und muss nichts bezahlen, auch wenn man da nichts trinkt. Man kann trotzdem dort auf die Toilette gehen, das ist extra geregelt. Also da wird es auch mal ein Beispiel, wie da die Stadt mitmacht und den Menschen hilft.
Und ich kenne auch, also vielleicht kann man das auch noch erzählen, weil das ja auch für die Hörer nicht, vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Ich kenne auch Städte, wo das so geregelt ist, dass die Städte das den Restaurantbetreibern vorschlagen und zum Beispiel sagen, also wenn sie ihr Restaurant oder auch ihre Eisdiele oder ihre Gaststätte mit einer Toilette versehen, die öffentlich genutzt werden kann, ohne dass die Menschen Gebühren zahlen müssen, selbst wenn sie nichts verzehren, dann erlassen wir dir als Stadt zum Beispiel die Gebühren für die Außengastronomie. Also auch sowas geht ja. Man kann ja als Kommune sich durchaus auch mit Restaurant- oder Gaststättenbesitzern einigen, um das zu unterstützen, weil normalerweise hat eine Kommune da ja keinen Eingriff, also keine Möglichkeiten darauf, was Restaurantbesitzer tun oder Gaststättenbesitzer auch tun oder nicht tun.
Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit für die nächste Hörerin. Ja. Frau Altscheffel, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte jetzt eine Frage. Wenn man da in der Notlage ist und den Notlageknopf hat und tut man den benutzen, kommt da irgendwie durch den Knopf eine Frage oder muss man da trotzdem das Telefon haben?
Na, Sie müssen ein Telefon haben, aber Sie müssen das Telefon nicht in Ihrer Nähe haben.
Ja, ja.
Sie brauchen nur den Anschluss. Das heißt, am Telefon gibt es einen Lautsprecher, der so funktioniert, also das werden Sie vielleicht auch, also wenn Sie selber, am Telefon haben Sie ja auch so einen kleinen Lautsprecher, über den können Sie ja normalerweise auch reden, frei reden im Raum. Aber der reicht in der Regel nicht aus, wenn Sie sich 5, 6, 7, 8 Meter vom Telefon wegbewegen.
Ja, eben.
Und Sie kriegen eben einen besonderen Lautsprecher eingebaut, der so funktioniert, dass man in der Wohnung miteinander reden kann, auch wenn man weiter entfernt ist. Das ist sozusagen, das wird sozusagen mit eingebaut. Sie können den Knopf überall in der Wohnung drücken und trotzdem ist eine Verständigung möglich.
Ja, ja.
Ja?
Aber da muss man auch absperren, dass jemand reinkommt.
Habe ich nicht verstanden.
Wenn ich in der Lage bin, dann muss ich auch meine Wohnung aufsperren.
Nein, Sie müssen Ihre Wohnung nicht aufsperren, weil Sie in der Regel, also dieser Hausnotruf wird ja bei einem sozialen Dienstleister, mit einem sozialen Dienstleister abgeschlossen. Und dann gibt es eine Vereinbarung, entweder mit, also wenn das dann die Caritas ist, zum Beispiel mit der Caritas oder mit der Diakonie oder wem auch immer, und entweder lassen Sie da den Schlüssel und die können da rein, oder die wissen, wo Sie an einen Schlüssel bei Ihnen kommen. Also das ist schon geregelt, weil Sie können natürlich nicht aufsperren. Wenn man liegt, liegt man, dann kann man ja nicht die Tür aufmachen.
Also das muss im Kopf nicht.
Nein, genau, das muss im Vorfeld alles geregelt werden. Aber das ist gut, dass Sie darauf nochmal hinweisen.
Ja.
Das ist nämlich auch ein wichtiges Thema, dass die Menschen daran denken, dass der Schlüssel natürlich abgegeben werden muss. Aber das wird Ihnen alles auch im Detail gesagt, wenn Sie sich zum Hausnotruf nochmal beraten lassen.
Ah ja, schön.
Ja, ich danke Ihnen für Ihre Anrufung. Vielen Dank, Frau Altscheffel.
Ja, ich bedanke mich auch für Ihren guten Rat.
Ja, gerne. Wunderbar.
Wiederhören.
Wiederhören.
Ja. Ganz herzlichen Dank, Frau Tüll. Sie sind Wohnberaterin im Bereich Dortmund. Ja, man kann aber auch mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wenn man möchte. Da gebe ich nachher noch die Hörernummer durch vom Hörerservice von Radio Horeb. Abschließender Gedanke von Ihrer Seite, seniorengerechtes Wohnen ohne Stolperfallen?
Ich finde, wir sind langsam, aber aus meiner Sicht noch zu langsam auf einem Weg. Ich halte es für wichtig, dass möglichst viele Menschen darüber reden und möglichst viel passiert, damit wir alle so älter werden können, wie wir es uns selber wünschen, und damit Wohnungen irgendwann nicht mehr ein Problem darstellen. Wobei, das wird sicher noch lange dauern, weil wir haben viele, viele Wohnungen aus den 50er und 60er Jahren und da muss noch viel passieren, damit wir dort wirklich in Ruhe und relativ sicher alt werden können.
Vielen Dank, Susanne Tüll, für Ihre wertvollen Tipps und Informationen zu diesem Thema seniorengerechtes Wohnen ohne Stolperfallen. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Liebe Hörer und Hörer, diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie möchten, können Sie eine CD bestellen von dieser Sendung und für sich selber nochmal anhören oder an andere weitergeben. Die Telefonnummer vom CD-Dienst ist folgende: 0700 75 25 75 20. Außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 20. Wir haben es in der Sendung schon angesprochen. Es ist, wertvolle Information für Sie, wenn Sie mit Frau Tüll direkt Kontakt aufnehmen möchten oder aber wenn Sie auch wissen wollen, wo denn in Ihrem Wohnbereich, in Ihrer Region eine Wohnberatungsstelle ist. Diese Information haben wir für Sie vorbereitet beim Hörerservice von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 25. Wenn Sie an den Hörerservice schreiben möchten, das ist folgende Adresse: Radio Horeb Hörerservice, Postfach 11 65 in 87 501 Immenstadt. Ich wiederhole: Radio Horeb Hörerservice, Postfach 11 65 87 501 Immenstadt in Deutschland. Ja, nehmen Sie das Serviceangebot von Radio Horeb wahr, dass Sie auch hier in diesem Bereich natürlich versorgt sind. Serviceangebot für Sie von Radio Horeb, seniorengerechtes Wohnen und ohne Stolperfallen. Das war unser heutiges Thema. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin Bodo Klose und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.